NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Sperling. Guten Abend. Auch die Bundesregierung will ein Einreiseverbot für türkische Politiker nicht ganz ausschließen. Das ist ein Thema bei uns. Das EU-Parlament macht Front gegen die deutsche Pkw-Maut. Auch darüber berichten wir. Und wir kommentieren die Milliardenverluste für die Energieriesen RWE und E.ON. Doch zunächst geht es hier um die Wahlen in den Niederlanden. Die Niederlande eröffnen das Superwahljahr 2017. Dort wählen die Menschen heute ein neues Parlament. Und ganz Europa guckt gespannt, wie stark der Rechtspopulist Geert Wilders abschneiden wird. In den Niederlanden ist einiges anders als hier bei uns. Dort wird an einem Wochentag gewählt. Dort können die Menschen auch an Bahnhöfen und manchen Tankstellen die Stimme abgeben. Und dort werden wir erst um 21 Uhr eine erste Prognose zum Ausgang der Wahl bekommen. Andreas Meyer-Feist über eine Wahl, bei der viele einen Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten.
Wählen in den Niederlanden, das ist traditionell ein Ereignis mitten in der Woche, zwischen Arbeit und Einkauf. 28 Parteien stellen sich zur Wahl. Offenbar zu viele für klare Unterschiede. Im niederländischen Fernsehen fragt der Reporter die Wähler denn auch nicht nach Inhalten oder Parteien, sondern ganz einfach.
Was wird es, links oder rechts?
Mitte.
Links oder rechts?
Links.
Was gaat het worden, links, rechts?
Rechts und Mitte.
Viel Betrieb vor den Wahlkabinen in einem Krankenhaus in Tilburg. Mehr als beim letzten Mal vor 5 Jahren. Was treibt die Menschen zu den Wahlurnen? Das schöne Wetter? Die aufgeheizte Stimmung rund um den Konflikt mit der Türkei? Viele nennen ganz andere Gründe. Sorgen um die Zukunft, dass es uns allen nicht mehr so gut geht.
Zustand allemal.
Renten, Krankenversicherungen, bleibt der Sozialstaat auf der Strecke. Das beschäftigt die Menschen, weniger der türkische Staatspräsident Erdogan. Ein großes Thema vor den Wahllokalen aber Hackerangriffe, die gegen die Niederlande gerichtet sind. Das will man sich nicht gefallen lassen. Das große Interesse, wählen zu gehen, kam bei vielen erst heute. Allein in Tilburg bemühten sich rund 2000 Menschen erst am Wahltag um die nötigen Wahlunterlagen.
12 Autos plus ein extra Auto.
12 Autos und ein zusätzliches haben wir reserviert. Und wir brauchen noch mehr, damit wirklich alle Stimmzettel weggebracht und ausgezählt werden können. Das gab es noch nie, wundert sich Roel Franken, zuständig dafür, dass am Ende alles klappt. Spannende Frage, schafft es der rechtsliberale Regierungschef Mark Rutte, mit seiner Partei stärkste Kraft zu bleiben? Oder überholt ihn sein Herausforderer Geert Wilders? Die Umfragen sprechen gegen den blond gefärbten Rechtspopulisten. Als er seine Stimme abgab, war sein Ärger zu spüren. Lass die Presse doch draußen, rief er den Wahlhelfern zu. Das meiste Blitzlichtgewitter, als Mark Rutte wählte. Ja. Und fast so viel beim grünen Shootingstar Jesse Klaver. Die Grünen sind in den Umfragen steil aufgestiegen. Auch sie rechnen sich Chancen aus, an die Macht zu kommen. Anders als in Deutschland fehlen große Volksparteien. Hier liegen viele Gruppierungen eng beieinander. Koalitionen mit 4 oder 5 Parteien sind keine Seltenheit und sind auch nach diesen Wahlen zu erwarten. Ob mit Rutte an der Spitze, ist keineswegs ausgemacht. Im Streit mit der Türkei gab er den unnachgiebigen Staatsmann, der keinen Konflikt scheut.
Wir lassen uns nicht chantieren. Nederland lässt sich nicht chantieren.
Wir lassen uns nicht erpressen.
Total bizar und kann nicht wahr sein. Ich bin in den verkehrten Film beland.
Ob ihn sein Kurs gegen die Türkei an der Macht hält oder ob sich andere Parteien ohne ihn zusammentun, um eine Regierung zu bilden, unklar. Rund 40% der Wähler waren unmittelbar vor der Wahl noch unentschieden. Die Niederländer suchen noch ihre politische Zukunft, glaubt die Journalistin Erika Meyers.
Natürlich, die Partei von Geert Wilders und die Liberalen, das sind die beiden größten im Moment. Aber der Distanz ist auch nicht so riesig. Und Holland ist ja ein Koalitionsland. Also wir wissen, nach der Wahl muss noch mal neu geschaut werden.
Dass am Ende der Rechtspopulist Wilders Premierminister wird, glaubt sie nicht. Auch wenn er seinen Wählern verspricht.
Things will change. Tomorrow.
Aber dafür dürften ihm am Ende die Partner fehlen.
Die Wahl in den Niederlanden, wie gesagt, gegen 21 Uhr gibt es eine erste Prognose. Ein Einreiseverbot für türkische Politiker steht bei uns aktuell noch nicht auf der Tagesordnung. Es wäre das letzte Mittel, aber es ist nicht ausgeschlossen. Im Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei rüsten beide Seiten verbal weiter auf. Und nach neuen Nazi-Vorwürfen und nach dem Vorwurf, die Bundeskanzlerin unterstütze den Terrorismus, will Kanzleramtschef Altmaier weitere Konsequenzen nicht mehr völlig ausschließen. Und dazu gehört eben auch ein Einreiseverbot für türkische Politiker. Das Saarland hat es vorgemacht. Dagmar Pepping berichtet aus Berlin.
Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer macht nur selten bundesweite Schlagzeilen. Nun, 1,5 Wochen vor der Landtagswahl in ihrem Bundesland, hat es die CDU-Politikerin geschafft. Das Auftrittsverbot für türkische Politiker im Saarland habe aber nichts mit dem Wahlkampf zu tun, beteuert die Ministerpräsidentin. Ihr gehe es um etwas anderes.
Wir spüren, dass das Verhalten der türkischen Regierung einen Keil hier treibt. Einen Keil in die türkische Gemeinschaft, aber auch einen Keil zwischen die türkische Gemeinschaft und den Deutschen.
Kanzleramtsminister Peter Altmaier, ebenfalls CDU-Politiker und ebenfalls Saarländer, hatte sich auch deutlich zu Wort gemeldet. Die Bundesregierung verwahre sich ausdrücklich gegen Nazi-Vergleiche und groteske Vorwürfe, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch Deutschland habe eine Ehre. Als letzten Schritt behalte sich die Bundesregierung auch ein Einreiseverbot für ausländische Regierungsmitglieder vor, betonte der Kanzleramtschef. Gleichzeitig hat die Bundesregierung eine versöhnliche Geste in Richtung von Präsident Erdogan gezeigt. Das Auswärtige Amt hat der Botschaft in Berlin mitgeteilt, dass türkische Staatsangehörige auf deutschem Boden am Verfassungsreferendum in ihrem Heimatland teilnehmen können. In insgesamt 13 Städten bundesweit werden Wahllokale eingerichtet, kündigte Martin Schäfer, der Sprecher des Auswärtigen Amtes, an.
Das ist eine Geste und gleichzeitig auch ein sehr klares Signal an die türkische Regierung. Auch bei den, um es mal vorsichtig auszudrücken, schwierigen Wetterverhältnissen, denen die bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Ankara derzeit ausgesetzt sein mögen, stehen wir selbstverständlich zu unseren demokratischen Grundsätzen.
In Deutschland leben rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken. Sie dürfen in der Zeit vom 27. März bis zum 9. April ihre Stimme abgeben. Die Medaille habe aber zwei Seiten, unterstrich Außenamtssprecher Schäfer.
Wir verlangen von der türkischen Regierung, und das mit der gleichen Selbstverständlichkeit, dass sie sich ganz klar an deutsches Recht und an deutsches Gesetz hält.
Das gelte auch für Wahlkampfauftritte vor dem Referendumstag am 16. April. Andernfalls behalte es sich die Bundesregierung vor, auch bereits erteilte Genehmigungen zu überprüfen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth trafen sich am Nachmittag im Bundestagsgebäude mit türkischen Oppositionspolitikern. Wahlkampfauftritte wolle niemand, betonte die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Aber
wenn die türkische Regierung hier Wahlkampfauftritte macht für das Verfassungsreferendum, dann ist es nicht nur recht und billig, sondern notwendig, dass auch die türkische Opposition hier zu Wort kommen kann.
Im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel haben deutsche Botschaftsvertreter weiterhin keinen Zugang zu dem Angeklagten. Außenminister Gabriel habe aber die Zusage seines türkischen Amtskollegen, dass dieser sich der Sache annehme, erklärte Ministeriumssprecher Schäfer. Die türkische Regierung wirft Yücel Terrorpropaganda vor.
Ja, und auch an anderer Stelle treibt der Konflikt mit Ankara neue Blüten. Der Kurzmitteilungsdienst Twitter hat bestätigt, dass Unbekannte prominente Twitter-Accounts gehackt hätten, um von dort Schmähungen gegen Deutschland und die Niederlande zu verschicken. Dazu gehören zum Beispiel auch die Nutzerkonten von Amnesty International oder Borussia Dortmund. Der Konflikt mit der Türkei war bislang vor allem ein Konflikt zwischen den Niederlanden und der Türkei sowie zwischen Deutschland und der Türkei. Doch jetzt bezieht auch die EU klar Position, kurz vor dem ersten Jahrestag des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Kai Küstner fasst die Stimmen aus Brüssel zusammen.
Auffällig zurückhaltend, fast schon schweigsam, hatten die Spitzen der EU-Behörden bislang den Schlagabtausch Deutschlands und der Niederlande mit der Türkei eher von der Seitenlinie aus begleitet. Doch nun sahen sie den Zeitpunkt offenbar gekommen, selber verbal in das Geschehen einzugreifen. Allen voran EU-Kommissionschef Juncker.
I was scandalized.
Ich empfand es als skandalös, was da von Seiten der Türkei an Kommentaren über Deutschland, die Niederlande und andere kam. Niemals werde ich diese Vergleiche zwischen den Nazis und heutigen Regierungen akzeptieren. So Juncker unter dem Applaus der EU-Parlamentarier. Der türkische Präsident Erdogan hatte der Bundesregierung Nazi-Praktiken vorgeworfen, nachdem in Deutschland türkische Wahlkampfauftritte abgesagt worden waren, und hatte die Niederländer aus demselben Grund als Faschisten beschimpft.
If anyone sees fascism in Rotterdam,
wenn jemand Faschismus in Rotterdam ausmachen will, dann ist er völlig abgekoppelt von der Wirklichkeit, erklärte nun EU-Ratspräsident Tusk. Unüberhörbar ist, bislang hatte die EU darauf gehofft, den Streit durch Appelle der Mäßigung an die Adresse Erdogans zu entschärfen. Nun aber dreht sie selber verbal den Lautstärkeregler hoch. Die Europäische Union tritt nicht der Türkei bei, die Türkei will der Europäischen Union beitreten. so Juncker, der im selben Atemzug warnte, Ankara entferne sich auf diese Weise von der EU. Was der Kommissionspräsident nicht tut, ist auf Forderungen einzugehen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei müssten nun sofort eingefroren werden. Dies verlangen zum Beispiel die Liberalen im EU-Parlament. Auch der Fraktionschef der konservativen EVP, Manfred Weber von der CSU, sieht keine Beitrittsperspektive mehr für Ankara, lobt aber gleichzeitig den Flüchtlingspakt mit der Türkei, der funktioniere und den man fortsetzen müsse. Das sieht die Fraktionschefin der Grünen, Ska Keller, ganz anders. Erdogan hat den Flüchtlingspakt ausgenutzt, um die Kritik klein zu halten, die er von den EU-Staaten für all die Menschenrechtsverletzungen, die in den letzten Monaten und Jahren passiert sind, hätte ernten müssen. Der Grünen zufolge haben sich die Europäer also mit dem Flüchtlingsdeal im Umgang mit Erdogan Maulkorb und Zwangsjacke selbst angelegt. Andere, wie die liberale Abgeordnete Angelika Mlinar, kritisieren den Pakt, der in diesen Tagen ein Jahr alt wird, schon wegen Tausender in Griechenland gestrandeter Flüchtlinge scharf. Der humanitäre Preis ist so hoch, dass wir uns vielleicht nach Alternativen umschauen sollten. Dass die EU aber gerne an dem Abkommen festhalten würde, ist klar. Noch gibt es, trotz unzähliger Drohungen aus Ankara, keine Anzeichen, dass die Türkei es aufkündigen wird. Ein stetiges Diskussionsthema wird der Deal aber bleiben. Genau wie der EU-Beitritt der Türkei. Spätestens, wenn es Erdogan gelingen sollte, mit Hilfe des Referendums seine Macht zu zementieren, wird der Druck auf die EU massiv zunehmen, sich klar dazu zu äußern, wie es eigentlich weitergehen soll.
Soweit Kai Küstner aus unserem Studio in Brüssel. 18.42 Uhr. Das hat schon eine besondere Note, wenn am Tag einer Bilanzpressekonferenz die Staatsanwaltschaft anrückt und die Geschäftsräume eines Unternehmens durchsucht. So geschehen heute bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdachts. Hintergrund ist der Dieselskandal, also die Abgasaffäre. Susanne Pfaller informiert.
Audi hatte heute so viele Strafverfolger wie Journalisten im Haus. 18 Staatsanwälte und 80 Polizisten durchkämmten die Zentrale in Ingolstadt, Büroräume in Neckarsulm und 7 weitere Objekte. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Ken Heidenreich.
Mit dem Vollzug der Durchsuchungsbeschlüsse soll insbesondere geklärt werden, welche Personen an der Verwendung dieser maßgeblichen Technik und an der Täuschung möglicher dritter Personen beteiligt sind.
Alle Augen richten sich nun auf Audi-Chef Rupert Stadler. Ihn hatte vor kurzem ein ehemaliger Motorenentwickler bei seinem Arbeitsprozess gegen Audi in Heilbronn schwer belastet. Nach Angaben des fristlos Entlassenen soll Stadler schon viel früher als beteuert von den Manipulationen gewusst haben. Bei der Jahrespressekonferenz wurde Stadler deshalb auch gefragt, ob die Ermittler bei ihm zu Hause waren.
Ich habe noch keinen Besuch gesehen. Ich bin ja auch seit heute Morgen um 7.30 Uhr hier in der Arbeit.
Hat dich deine Frau noch nicht angerufen?
Und meine Frau hat mich noch nie angerufen.
Schmallippiger reagierte Stadler auf die wiederholten Fragen nach persönlichen Konsequenzen aus der Affäre und den laufenden Ermittlungen.
Ich sag mal, die Untersuchungen, die stattgefunden haben, die sind ja neutral stattgefunden durch Jones Day und sind ja auch begleitet worden aus dem Aufsichtsrat heraus durch eine Kanzlei Gleis-Lutz. Und hierzu wurden eindeutige Statements und auch klare Aussagen vom Aufsichtsrat zu meiner Person gemacht. Und ich glaube, mehr müssen wir da auch heute nicht weiter dazugeben.
Stadler bezog sich hier auf die Vertrauenserklärung, die der Audi-Aufsichtsrat im Februar veröffentlicht hat. Mittlerweile verdichten sich aber die Hinweise, dass das Gremium damals überrumpelt worden ist. Konkret, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates gar nicht darüber abgestimmt haben, wie sie zu Stadler stehen, sondern dass diese Vertrauenserklärung ein Alleingang des Audi-Aufsichtsratsvorsitzenden war, also von Matthias Müller, dem VW-Konzernchef. Stadlers Rückhalt ist in jedem Fall schwächer als bislang kommuniziert, bestätigen interne Quellen. Auf Stadler und Audi kommen also harte Zeiten zu. Das zeigen auch die heute vorgelegten Wirtschaftsdaten. Danach ist im vergangenen Jahr der Gewinn eingebrochen auf 3,1 Milliarden Euro. Auch das eine Folge des Dieselskandals, für den Audi 1,6 Milliarden zurückstellen musste.
Susanne Pfaller berichtete, und auch jetzt geht es bei uns um Bilanzzahlen. Der Energiekonzern E.ON hat im vergangenen Jahr den höchsten Verlust seiner Geschichte eingefahren, 16 Milliarden Euro. Und das hat Konsequenzen. Das Unternehmen will weiter sparen und Stellen abbauen. Die Gewerkschaften sind alarmiert. Jörg Marksteiner über die aktuelle Bilanz von E.ON.
Wieder beginnt das Bangen bei den 43.000 Mitarbeitern von E.ON. Viele waren froh, dass sie die heftigen Streichrunden der vergangenen Jahre überstanden hatten, als schon einmal 12.000 Mitarbeiter gehen mussten. Jetzt ist klar, bald wird es wieder einige von ihnen treffen. E.ON-Chef Johannes Theissen.
Wir gehen davon aus, dass durch die schlankere Aufstellung konzernweit bis zu 1.300 Stellen entfallen, davon rund 1.000 in Deutschland. Das entspricht, um es in den Kontext zu stellen, aber etwa nur 3% unserer derzeitigen Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es, den notwendigen, moderaten Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich umzusetzen.
Die betroffenen Mitarbeiter können für 4 Jahre in eine Transfergesellschaft wechseln oder über Vorruhestandsregelungen und Abfindungen ausscheiden. Wie in der Vergangenheit soll es keine Kündigungen geben, hieß es heute. Gestrichen werden sollen wohl vor allem Stellen in der Verwaltung. Wo genau, ist aber noch offen. Größere Standorte sind Essen, wo 2000 Mitarbeiter in der Firmenzentrale beschäftigt sind, sowie München und Würzburg. Mit dem Sparkurs reagiert E.ON auch auf den Rekordverlust von 16 Milliarden Euro. Den will der Konzern aber nicht überbewerten. Im Alltag arbeite das Unternehmen sogar profitabel.
Mit dem Kerngeschäft der neuen E.ON haben die heute berichteten Verluste nichts zu tun.
Tatsächlich ist es vor allem ein Effekt in der Bilanz, der für das gewaltige Minus sorgt. Das Vermögen des Energiekonzerns ist auf dem Papier sozusagen geschrumpft. Der Hintergrund: E.ON hatte sich von seinen Gas- und Kohlekraftwerken getrennt. Und dabei musste der Konzern einräumen, dass die Anlagen sehr viel weniger wert sind als ursprünglich angenommen. Denn sie verdienen durch die Konkurrenz der erneuerbaren Energien immer weniger. Also wurde ihr Wert in den Büchern nach unten korrigiert, was dann in der Bilanz mehr oder weniger wie ein Verlust aussieht. Immer neue Verluste durch Wertkorrekturen, so wie in den vergangenen 3 Jahren, in denen E.ON jetzt insgesamt 25 Milliarden Euro Verlust verbuchen musste, sollen nun vorbei sein.
Ja, gestern hatten wir über die Milliardenverluste bei RWE berichtet. Heute ist der wirtschaftliche Absturz von E.ON das Thema. Jürgen Döschner kommentiert diese Entwicklung bei den Energiekonzernen.
Die Reaktion der Konzernspitzen auf den quartalsweisen Niedergang von RWE und E.ON erinnert stark an das Verhalten eines Alkoholabhängigen. Vom notorischen Versuch, die Schuld am eigenen Absturz bei anderen zu suchen, bis hin zu dem selbstbetrügerischen Versprechen, ab morgen werde alles besser. Aber nichts wird besser. Milliardenverluste, gewaltige Schuldenberge und Investoren, die aus der Aktie fliehen. In den letzten Jahren fielen die Kurse um 80%. Doch Schuld an der Misere sind stets die anderen. Mal der angeblich bevorzugte Solar- und Windstrom, mal der Atomausstieg oder, wie dieses Mal, gleich beides zusammen. Kern des Problems von RWE und E.ON ist, wie beim Alkoholiker, die fatale Mischung aus Abhängigkeit und Realitätsverlust. Über Jahrzehnte haben sie sich auf Kohle, Gas und Atom konzentriert. Spätestens ab 2001 hätten sie aber wissen müssen, dass sich die Welt der Stromerzeugung gewaltig ändern wird. Atomausstieg, erneuerbare Energiengesetz, Klimaschutz. Das alles beeindruckte die Konzernlenker jedoch nicht. Sie sabotierten die nahende Energiewende so lange, wie sie konnten, brachten den Atomausstieg sogar kurzfristig zu Fall, verhinderten bis heute einen geregelten Kohleausstieg. Aber mit diesem Festhalten an den Drogen Atom und Kohle haben sich RWE und E.ON keinen Gefallen getan. Nun kommt Quartal für Quartal die Quittung. Zu viel Kohlestrom lässt die Preise purzeln, das Atomkraftabenteuer schlägt heftig zu Buche, weil in den fetten Jahren keine Rücklagen gebildet wurden und der Zug der Erneuerbaren ist abgefahren. Die Tage von RWE und E.ON sind gezählt. Nun kommt es darauf an, den Niedergang für die Beschäftigten und die Stromversorgung so verträglich wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört an erster Stelle ein zügiger und geregelter Kohleentzug.
Das war ein Kommentar von Jürgen Döschner im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5, 18.49 Uhr, 11 Minuten vor 7. Alarm heute im Bundesfinanzministerium in Berlin. Dort ist in der Poststelle ein Paket abgefangen worden, das Sprengstoff enthielt. Hintergründe sind noch völlig unklar. Erste Informationen dazu aus Berlin von Holger Hansen.
Sprengstoffspezialisten der Polizei hatten das Paket noch in der Poststelle mit einem Röntgengerät durchleuchtet. Damit war der Inhalt aber nicht zweifelsfrei festzustellen. Die Mitarbeiter der Poststelle mussten die Räume verlassen und die Polizei brachte das Paket auf den Sprengplatz Grunewald. Bei den Untersuchungen dort erwies sich der Inhalt als gefährlich, das bestätigte die Berliner Polizei. Dabei handelt es sich um ein Blitz-Knall-Gemisch, wie es häufig auch bei der Herstellung von Pyrotechnik verwendet wird. Es hätte beim Öffnen des Pakets erhebliche Verletzungen verursachen können. Das Landeskriminalamt untersucht das Material und den Gegenstand weiter und ermittelt zu den Hintergründen der Tat.
Der Bundesgerichtshof hat sich heute quasi aus der Verantwortung gestohlen. Den Fall eines schwerkranken, hochbetagten Ehepaars, das wegen Eigenbedarfs seine Wohnung räumen sollte, den hat das Gericht heute nicht entschieden. Es hat den Fall an die unteren Instanzen zurückverwiesen, hat denen aber klare Vorgaben gemacht. Bernd Wolf aus Karlsruhe.
Das Landgericht Baden-Baden hatte zwar alles geglaubt, was die Mieter vortrugen, Alter, Krankheit, Entwurzelung aus vertrauter Umgebung, dann aber trotzdem dem Wunsch des Vermieters nach Räumung der Wohnung entsprochen. Dieses Urteil hatte keinen Bestand. Der BGH gab den Kollegen des unteren Gerichts den dringenden Tipp, bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen nun besonders sorgfältig vorzugehen. Sich bei derart schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen eines erzwungenen Wohnungswechsels ein nur oberflächliches Bild zu machen, geht nicht. Indem der BGH das für die Mieter, ein altes Ehepaar, so nachteilige Urteil aufgehoben und an das Landgericht zur erneuten Prüfung zurückverwiesen hat, umging er eine eigene Entscheidung darüber, was höher zu bewerten ist, die freie Lebensgestaltung des Wohnungsvermieters oder die körperliche Unversehrtheit eines kranken Mieters. Die Mieter, 87 und 78 Jahre alt, können nun hoffen, sich doch noch gegen die Eigenbedarfskündigung ihres Vermieters, einer jungen Familie mit zwei kleinen Kindern, durchzusetzen.
Deutschland will die Pkw-Maut und nach langem Streit hatte im Dezember auch die EU-Kommission grünes Licht für die Pläne von Minister Dobrindt gegeben. Aber das Europäische Parlament hat noch Bedenken und es hat heute eine Resolution verabschiedet. Die Abgeordneten wollen wissen, warum die Kommission das Projekt auf einmal gebilligt hat, denn das Mautmodell enthalte noch immer Elemente, die gegen europäisches Recht verstießen. Sebastian Schöbel berichtet aus Straßburg.
Für den ostbelgischen EU-Abgeordneten Pascal Arimont ist die Sache mit der deutschen Pkw-Maut klar. Sie ist diskriminierend, trotz der Änderungen, die auf Druck der EU-Kommission am Mautgesetz vorgenommen wurden.
Nach wie vor werden EU-Ausländer im Ergebnis stärker belastet als deutsche Staatsangehörige. Oder einfach ausgedrückt, ein belgischer Autofahrer mit einem Euro 6 Wagen bezahlt die Maut, ein deutscher Autofahrer nicht.
Was mit EU-Recht nicht vereinbar sei, so Arimont. Er gehört zur Anti-Maut-Allianz, die sich auf europäischer Ebene gebildet hat, vorangetrieben vor allem von der Regierung Österreichs. Deutschlands Nachbarn beobachten die Mautpläne in Berlin schon lange mit Unbehagen. Die Drohung einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof hängt in der Luft. Für die CSU-Europaparlamentarierin Angelika Niebler völlig unverständlich, gerade mit Blick auf Österreich.
Wenn ich am Wochenende von München nach Bozen fahre, dann zahle ich gerade mal knappe 40 Euro für Straßenbenutzung. Ich muss die österreichische 10-Tages-Vignette zahlen. Wenn ich das mal mit unserer 10-Tages-Vignette vergleiche, die kostet von 2,50 Euro bis maximal 20 Euro, dann ist das ja fast ein Schnäppchen. Dankeschön.
Zumal es steuerliche Vergünstigungen für Autofahrer auch in anderen Ländern gäbe, so Niebler. Die Mehrheit im Europaparlament sieht das jedoch anders und hat sich nun den Mautgegnern angeschlossen. Mit breiter Mehrheit hat das Parlament eine Resolution angenommen, die das Mautgesetz von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt als nicht EU-rechtskonform kritisiert, was die EU-Kommission lange auch so sah, bis sie im Dezember das bereits eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland stoppte. Die falsche Entscheidung, so grünen Europapolitiker Michael Kramer.
Ich kann nicht verstehen, dass die Kommission gesagt hat, anfangs, das ist europafeindlich und nachher, nachdem sich Juncker mit der CSU in Bayern getroffen hat, an der Kommissarin vorbei übrigens, dass dann alles legal sein soll.
Die Kommission soll ihren Sinneswandel nun erklären, heißt es in der Parlamentsresolution. Allerdings hatte EU-Transportkommissarin Violetta Bulc bereits vor einigen Wochen in Brüssel klargemacht, abgeschlossen sei die Prüfung der deutschen Mautpläne nicht. Das Vertragsverletzungsverfahren liege nur auf Eis. Was mit Bundesverkehrsminister Dobrindt vereinbart wurde, sei lediglich
a political understanding on the way forward. That's it.
Eine politische Verständigung, mehr nicht. Erst wenn das Mautgesetz endgültig beschlossen ist, werde die Kommission ihr Urteil fällen. Und weiterhin gelte, so Transportkommissarin Bulc, eine Maut, die ausländische Autofahrer diskriminiert, werde von der EU-Kommission nicht akzeptiert.
Sebastian Schöbel über die Sitzung des EU-Parlaments heute in Straßburg. Heute ist der 6. Jahrestag des Syrien-Konflikts. Im März 2011 hatte dieser blutige Krieg begonnen, der tausende Menschen das Leben gekostet hat. Und alle Vermittler und Diplomaten sind sich heute einig, es dürfe keinen 7. Jahrestag geben. Alle Friedensgespräche müssten intensiviert werden. Stattdessen aber kommen aus Syriens Hauptstadt Damaskus heute wieder Berichte über neue Anschläge, einer davon auf den Justizpalast. Es hat viele Tote gegeben. Unser Korrespondent Jürgen Striak berichtet.
Die Fernsehsender des Landes unterbrachen sofort nach dem ersten Anschlag ihr normales Programm. Sie zeigten Aufnahmen aus dem verwüsteten Inneren des Justizpalastes und übertrugen live Interviews mit Opfern aus Krankenhäusern der Stadt. Ich bin Beamter im Justizpalast und wollte Briefmarken für einen Rechtsanwalt kaufen, berichtet ein Mann, der am Kopf verletzt ist. Plötzlich hörte ich, wie jemand Allahu Akbar rief, dann gab es eine Explosion. Das war praktisch am Eingang des Gebäudes, 4-5 Stufen hinter dem Eingang. Gegen 13.20 Uhr Ortszeit, also gegen 12.20 Uhr deutscher Zeit, sei die Polizei informiert worden, erklärte Mohammed Ismail, der Polizeichef von Damaskus. Der Selbstmordattentäter trug eine Militäruniform und hatte, als er das Gebäude betreten wollte, unter anderem ein Maschinengewehr dabei. Der Wachschutz stoppte den Mann und nahm ihm die Waffe ab. Daraufhin rannte der Täter ins Gebäude und zündete einen Sprengsatz. Der Justizpalast befindet sich in der Nähe des berühmten und belebten Hamidea-Marktes. Er ist das Hauptgebäude der Justiz in Damaskus. Hier arbeiten unter anderem ein religiöses und ein Strafgericht. 2 Stunden später ereignete sich im Westen der Hauptstadt ein weiterer Anschlag. Im Viertel Rabwa sollen Polizisten einen Mann verfolgt haben, der dann, Berichten des Staatsfernsehens zufolge, in einem Restaurant einen Sprengsatz zündete.
In Herne in Nordrhein-Westfalen haben mehrere hundert Menschen heute von den Mordopfern Jaden und Christopher Abschied genommen. Ein 19-Jähriger hatte in der vergangenen Woche gestanden, die beiden getötet zu haben. Hunderte Menschen sind heute Nachmittag zu einer Gedenkfeier in die Herz-Jesu-Kirche gekommen. Kira Preuß.
Über Lautsprecher wurde der ökumenische Gottesdienst auf den Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche übertragen, denn das Gotteshaus im Herner Stadtteil Wanne war bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 750 Menschen, darunter auch viele Kinder, waren gekommen, um den 9-jährigen Jaden und den 22-jährigen Christopher zu trauern.
Ich fühle mit den Eltern, man kann das mit Worten gar nicht beschreiben.
Wir sind erschüttert, dass es so eine unmenschliche Sache überhaupt gibt. Und der zweite Mord passiert im Haus unseres Schwagers.
Das macht uns alle traurig. Und wir wollen einfach in Ehren Abschied nehmen.
Schon am Nachmittag wurden vor der Kirche Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Die Betroffenheit und Trauer ist groß. Auch Seelsorger waren während des Gottesdienstes im Einsatz, um im Notfall unterstützen zu können. Gestaltet wurde die Feier gemeinsam von der katholischen und der evangelischen Kirche, Mitschülern des verstorbenen Jaden, seiner Religionslehrerin und einer muslimischen Theologin. Auch Pfarrer Arndt Röbbelen war an der Gottesdienstplanung beteiligt.
Wir hoffen natürlich, dass die Familien sich ein bisschen getragen fühlen, einfach von den Menschen, die mit ihnen zusammen trauern oder Anteil nehmen an diesem schlimmen Ereignis.
Der evangelische Pfarrer Rainer Rimkus sagte in seiner Ansprache, der Täter sei gefasst und die unmittelbare Angst vergangen, aber es bleibe eine tiefe Trauer. Er bat um Trost für die Familien der beiden Opfer. Die Klassenkameraden des verstorbenen 9-Jährigen hatten Fürbitten während des Gottesdienstes vorgelesen und zuvor in der Schule Kisten mit Gefühlen für ihren verstorbenen Freund gepackt und in der Kirche aufgestellt.
Kira Preuß war das aus Herne. Damit sind wir beim Sport im Echo des Tages. Heute Abend Achtelfinal-Rückspiel Fußball Champions League Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid. Das allein wäre ja eigentlich schon schwer genug, aber dazu kommt noch die hohe Niederlage aus dem Hinspiel. 2-4. Das zu drehen ist fast unmöglich. Daniela Müllenborn über eine wirklich schwierige Ausgangslage.
Ein Champions-League-Spiel als lästige Pflichtaufgabe. Bei Bayer Leverkusen klingt es vor dem Achtelfinalrückspiel bei Atletico Madrid fast schon so.
Uns trifft es natürlich im Moment in einer denkbar ungünstigen Phase.
Clubchef Michael Schade jedenfalls hätte sich lieber eine komplette Trainingswoche im heimischen Leverkusen gewünscht. Mehr Zeit einfach für seine Angestellten in kurzen Hosen, um sich nach dem wenig vielversprechenden Trainerdebüt von Taifun Korkut beim 1:1 gegen Bremen weiter auf den Schlusssport in der Liga und den Kampf um einen Europapokalplatz einzuschwören.
Die Mannschaft ist nach dem Trainerwechsel in einer Art Umstellung.
Aber wo man jetzt schon mal da ist in Madrid, darf man sich auch freuen auf das Spiel im legendären Estadio Vicente Calderón.
Die Zuschauer sind besonders, der Trainer ist besonders, seine Art, das Publikum aufzupeitschen, ist ganz besonders. Also das ist schon ein Erlebnis und das muss man überstehen.
Und das mit einer Mannschaft, in der die halbe Defensive ausfällt und Torhüter Bernd Leno mit gebrochener Nase spielt. Und mit der 2:4 Heimspielpleite im Reisegepäck. Zeit, um an ein Fußballwunder zu glauben.
Im Fußball hat man schon viel gesehen, vielleicht wird Atletico ein bisschen nervös.
Sportdirektor Rudi Völler und die leise Hoffnung auf eine wilde Aufholjagd seiner Mannschaft auf einen großen Champions-League-Abend.
Achtelfinal, Rückspiel Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid. Die Partie wird wie gewohnt heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. Damit geht das Echo des Tages heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.